Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich außerordentlich, da hier heute stehen zu dürfen. Sie werden es im Laufe meines Vortrags auch merken, es passt da ganz gut, dass das in der Konzilsgedächtniskirche stattfindet. Das, wo sich letztendlich darauf hinauslaufen wird, hat viel mit dem Thema Fenster aufmachen zu tun. Ein paar Worte zu mir. Und was Sie heute erwarten können von mir, mir ist es einfach wichtig, Ihnen ein Gefühl dafür zu geben, quasi in welche Schubladen können Sie mich stecken. Also was weiß ich und weiß ich nicht, und ich habe es gelernt, wenn ich etwas nicht weiß, zu sagen, das weiß ich nicht. Also was mache ich so? Seit 1998 mache ich eigentlich immer das Gleiche, nur mit gewissen Unterschieden, weil die Zeit halt seit 1998 nicht stehen geblieben ist. Das Thema meiner Tätigkeiten war eigentlich immer Digitalisierung und Lernen. Und mein Weg in der Einführung, haben Sie es schon gehört, hat mich hier einfach über das Thema der virtuellen PH, das Unterrichtsfach der digitalen Grundbildung, letztendlich zu etwas geführt, was im Auftrag des Digitalisierungsministeriums heutzutage für alle Österreicherinnen und Österreicher ein Orientierungspunkt sein soll, nämlich das österreichische digitale Kompetenzmodell. Das heißt, die Horizonte haben sich hier einfach laufend geweitet, wobei das, was ich im Kern tue, eigentlich immer mit diesem Zwischenraum zu tun hat. Das heißt, ich versuche, Neues mit Bewährten so miteinander in Verbindung zu bringen, dass es letztendlich dann auch am Boden kommt. Habe gelernt, im Lauf dieser Erfahrungen durchaus geduldig zu sein, weil gerade im Bildungsbereich mit weniger als 10 Jahren tut sich gar nichts. Ja, also wenn man nach 10 Jahren etwas tatsächlich verankert hat und wirklich eine Veränderung da ist, dann kann man schon zufrieden sein. Das, was ich tue, sage ich an der Stelle auch dazu, ist auch nicht immer bequem, weil wir funktionieren halt so, dass wir am besten mit dem funktionieren, was wir gewohnt sind, hat auch viele gute Gründe, und manchmal wird es auch unbequem. Das heißt, weiß ich noch nicht, das müssen Sie mir dann nachher sagen, vielleicht ist das eine oder andere unbequem, was ich jetzt erzählen werde. Meine Tätigkeit, und das ist eine Überleitung gleich zu dem, was ich Ihnen inhaltlich präsentieren möchte, meine Tätigkeit sehe ich eigentlich in gewisser Weise wirklich als Privileg, weil beispielsweise vorgestern Abend war ich in der FV bei der Veranstaltung 10 Jahre Pädagoginnenbildung neu. Kenne mich ganz gut aus, habe mich gefreut, dass damit was Neues in Österreich in der Landschaft ist. Gestern war ich bei einer Veranstaltung des AMS im Parlament, wo es um die Frage der New Digital Skills gegangen ist. Das heißt, ich versuche sozusagen die Bälle von den einen zu den anderen und retour zu schupfen, und das, was mein größtes Anliegen ist, daran zu arbeiten, dass die einen von den anderen was lernen, wer auch immer der eine oder der andere ist. Ganz konkret hat mich gerade in den letzten eineinhalb Jahren meine Projekte in sehr viele Unternehmen geführt. Und gerade mit meinem Schulhintergrund war für mich die Frage sehr spannend: Liebe Unternehmen in diesem Land, was brauchen die Kinder eigentlich in Zukunft? Ja, also was müssten die Schulen schaffen, damit sie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann später mal ausbilden, also Menschen heranbilden, die dem, was ihnen dann zum Beispiel in der Arbeitsrealität entgegenkommt, gewachsen ist. Und da kam eine sehr interessante Antwort. Und zwar kam die von kleinen Unternehmen wie auch von großen Unternehmen. Und die Antwort war immer, digitale Kompetenzen gerne so viel wie möglich, aber das wirklich Wichtige ist, dass die Kinder lernen können. Ja? Also lernen müssen sie lernen in der Schule. Das ist das Allerwichtigste. Und alles andere ist nachgelagert. Das heißt, erster Sukkus, den ich, und das ist eigentlich schon die ganze Botschaft, die ich vermitteln möchte und die ich jetzt in den nächsten Viertelstunden auf die eine oder andere Art und Weise variieren möchte, das Wichtigste, also Schule war noch nie so hoch angesehen im Bewusstsein des Rests der Gesellschaft, was hier eigentlich passieren sollte. Die Geschichte mit dem lebensbegleitenden Lernen ist tatsächlich in der Realität angekommen, und das bedeutet natürlich eine große Herausforderung für die Schulen, und zwar vor allem, unter dem Gesichtspunkt, Sie alle miteinander, wir alle miteinander, haben wir nicht mehr Zeit. Das heißt, man kann nicht immer noch was draufstopfen und noch was drauflegen. Und das Bildungsbudget wird zwar in Summe ein bisschen größer, aber irgendwie ist es immer zu wenig. Das heißt, ich schaffe das Neue nur, wenn ich gleichzeitig zu dem, was es neu zu lernen gibt, mir was Altes abgewöhne. Also diese neue Lernkultur, von der ich jetzt spreche, diese neue Lernkultur hat zwei Seiten. Es geht ums neue Lernen und ich muss mich auch im Verlernen, im mir Dinge abgewöhnen üben. Sonst funktioniert das nämlich nicht. Was ich Ihnen heute mitgeben möchte, also das ist nur einmal der Kurztext, den Sie aus der Ausschreibung können. Und jedem Referenten geht es dann so, eines weiß man sicher, die, vor denen man spricht, sind alle anders. Also ich weiß nur zum Teil, was ihre Probleme sind. Manche von ihnen kenne ich, das heißt, da habe ich ein bisschen einen besseren Einblick. In Summe versuche ich es also, ihnen allen recht zu machen, was eh nie wirklich gelingen kann. Und ich probiere daher Folgendes. Ihnen zum einen sowas wie eine Orientierung in Zeiten der digitalen Transformation zu geben. Ein bisschen ein Gefühl dafür, wie man dieses Phänomen der Digitalisierung verstehen und einordnen kann. Wobei ich mit der Frage und mit dem Aspekt des Lernens eigentlich das Allerwesentlichste schon vorweggenommen habe. Ich möchte Ihnen aber auch gerne Überblick geben über konkrete Fragen der Digitalisierung in der Schule und auch konkrete Handlungsanleitungen. Und ich hoffe halt, dass je nachdem, wo Sie selber auf diesem Weg der Digitalisierung stehen, was Ihre konkreten Anliegen sind, auf jeden Fall etwas dabei ist. Letzter Punkt, ganz am Schluss, auf der letzten Folie, bekommen Sie auch einen Kurzlink, mit dem Sie meine ganze Präsentation sich gleich und QR-Code herunterladen können und vor allem eine relativ ausgedehnte Literaturliste, die aus meiner Sicht wirklich das Best-of zu diesem, zumindest soweit mein Horizont reicht, das Best-of zu diesem Thema ist. Das heißt, je nachdem, was Sie interessiert, haben Sie dann auch die Möglichkeit, sich in dem einen oder anderen Bereich zu vertiefen. Das ist der Plan. Schauen wir mal. Wenn es ums Thema der Digitalisierung geht, muss man versuchen, Digitalisierung irgendwie auch zu fassen. Ich versuche das jetzt in zwei Schritten. Ein erster Schritt ist ein ganz pragmatischer. Nämlich, wenn ich so auf die letzten 20, 30 Jahre, eigentlich fast schon 40 Jahre, ich hatte im Jahr 1981, da habe ich gerade die fünfte Klasse eines Gymnasiums in Wiener Neustadt besucht, Informatikunterricht. Das hat so ausgeschaut, Rechner haben wir keine gehabt, also Zettel und Papier, auf denen hat man gecodet, dann ist das nach Wien geschickt worden, eingelesen, Lochkarten, eine Woche später hat man das Ergebnis gekriegt und dann hat man sie aufs Fehlersuchen gemacht und das Ganze nur einmal geschickt. Das heißt, ist nichts Neues jetzt und manche von Ihnen haben vielleicht ähnliche Wege beschritten. Was ich jetzt an den Anfang stellen möchte, ist 6 ganz konkrete Phänomene, wie sich die Digitalisierung in der Schule zeigt und mit welchen Fragen das verbunden ist. Und bei den Fragen ist es mir wichtig, darauf hinzuweisen, das war schon immer so, dass man hinterfragen musste. Also alles gut? Sicher nicht. Erster Punkt, Administration. Ein zweiter Punkt, digitale Kompetenzen. Ein dritter Punkt, das Thema der Informatik im Sinne des Codings. Die Frage des besseren Lernens, der digitalen Helferlein, die mir bei dem einen oder anderen unterstützen, was sonst schwieriger wäre. Die Frage des Lebens in Zeiten der digitalen Transformation und dann ganz grundsätzlich, und ich denke, das ist vor allem für Ordensschulen von großem Interesse und letztendlich ein Teil ihres Auftrags, wie ist es mit Menschsein angesichts von Robotern und künstlicher Intelligenz? Dazu, wie versprochen, ein paar Fragen. Administration. Ja, warum haben Banken seit den 60er Jahren etc. und Schulen schon lange administrative digitale Helferlein? Weil man damit billiger administrieren kann, ganz einfach. Und das mit der Überwachung ist auch so ein Thema, das diese Frage immer mit begleitet. Zum Thema der digitalen Kompetenzen, eine, und ich werde noch mehrmals darauf gehen, eine Frage, die sich jede Schule, die verantwortungsbewusst, und wenn ich da hinter mir lese, für ein gutes Leben aller, dann heißt alle, nicht nur die, die das Glück haben, zufällig eine gute Lehrerin oder einen Lehrer zu haben. Weil alle sind auch die in der Parallelklasse. Ja, also wie kann ich mich als Schule organisieren, dass ich tatsächlich digitale Grundkompetenzen für alle Schülerinnen und Schüler ermögliche und sicherstelle, dass die das wirklich gelernt haben. Zum Thema der Informatik, die Frage, und aus meiner Sicht ist das eine große Herausforderung, die im Mathematikunterricht wunderbar aufgehoben wäre, versteht man die Welt ohne grundsätzliche Kenntnisse von Coding und Informatik und Algorithmen eigentlich noch? Und das wird Sie wenig überraschen, wenn ich sage, nein, das gehört zum Weltverständnis dazu. Beim Thema des besseren Lernens, ich erzähle Ihnen mein Lieblingsbeispiel, habe ich von einer 15-jährigen Schülerin, wie die ihr Handy verwendet, unter anderem um zu lernen. Und ich rede jetzt gar nicht von YouTube und Fremdsprache, also Serien in Englisch, sondern Vokabellernen. Ja, die 10 widerspenstigen Vokabeln des Tages, die lernt jeden Tag Vokabeln, schreibt sie sie auf mit der Hand, macht sich ein Foto und tut das auf den Sperrbildschirm. Das heißt, jedes Mal, wenn das Kind das Handy aufmacht, und das ist oft, sieht sie diese 10 widerspenstigen Vokabeln des Tages. Und das ist dem Kind selber eingefallen. Das heißt, warum ich dieses Beispiel erzähle, Digitalisierung gibt 101 Möglichkeiten, wie ich mich ganz persönlich oder auch Gruppen beim Lernen unterstützen kann. Und das sind eigentlich Kompetenzen, die mittlerweile für Pädagoginnen und Pädagogen tatsächlich zum Grundrepertoire gehören sollten. Und zum Thema des digitalen Lebens, eher eine soziologische Frage, ich muss auch dazu eine kurze Geschichte erzählen. Ich war vorigen Samstag in der Provinz, nämlich in Kirchschlag bei Linz, und habe dort ein großartiges Stück Laientheater gesehen, und zwar eine Jugendgruppe, die basierend auf der Geschichte vom Talisman, also Nestroy, 19. Jahrhundert, das komplett neu geschrieben hat, und der Talisman war in dem Fall ein Instagram-Account. Das heißt, was die Kinder dann in diesem, long story short, in diesem Stück gemacht haben, sie haben sozusagen den Zuschauerinnen und Zuschauern erklärt, was für sie im täglichen Leben und im Tun mit anderen wichtig ist. Das war nicht nur äußerst unterhaltsam, sondern ich glaube, wir müssen auch verstehen, jetzt ist dann der Moment, wo ich dann okay, Boomer sage, zu denen ich auch gehöre, zu den Babyboomern, es ist einfach auch die Frage zu verstehen, was bedeutet Digitalisierung aus soziologischer Sicht fürs Lebensgefühl von Jugendlichen und Heranwachsenden. Menschsein angesichts von Robotern und künstlicher Intelligenz, geht uns die Arbeit aus? Nehmen uns diese Dinge die Arbeit weg und wir sind überflüssig oder wie ist es? Die Sorge kann man mittlerweile schon wieder zerstreuen, und ich habe dann auch eine Studie von McKinsey zu diesem Thema, wo ich zwei Charts präsentieren möchte. Aber auf eine Sache möchte ich an der Stelle schon hinweisen, nämlich dass, wenn man beispielsweise von künstlicher Intelligenz redet, sich mittlerweile die Frage stellt, was unterscheidet das jetzt bitte von menschlicher Intelligenz? Oder lässt sich menschliches Tun und Arbeiten einfach auf Effizienz reduzieren? Und bloß weil der Roboter besser Ziegel legen kann oder sowas, was tun wir mit den Menschen? Also das sind die ganz zentralen Fragen, wo, glaube ich, auch wieder gerade Ordensschulen ein paar Antworten hätten und auch geben könnten und aus meiner Sicht auch den Auftrag hätten, den zu geben, wo sie andere vielleicht schwerer tun. Und ein letzter Punkt, und jetzt bin ich spätestens bei der berüchtigten, mittlerweile eh nicht mehr erhältlichen App Lernsieg angekommen, wie ist es mit den rechtlichen Fragen? Faktum ist, Work in Progress. Wir erleben eine so schnelle Entwicklung, dass das, also die DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, war ein wichtiger Meilenstein, aber das letztendlich, was in welcher Situation erlaubt ist oder nicht, da überholen uns in gewisser Weise die Dinge. Ich mag an der Stelle, also ich habe ein bisschen eingelesen bei dieser Geschichte von Benjamin Hadrigan und glaube mittlerweile verstanden zu haben, dass der davon getrieben wird, dass er einfach einen mächtigen Schulfrust hat. der hat irgendwann einmal am Anfang der Oberstufe geschnallt, dass ihm Social Media beim Lernen helfen. Und vorher haben seine Lehrerinnen offensichtlich nicht geschafft, diesem Kind gerecht zu werden. Und jetzt versucht er sich einfach zu wehren. Beziehungsweise er versucht, ein Mittel, das heute der jungen Generation zur Verfügung steht, in Anwendung zu bringen, weil er, und ich habe vorige Woche vom Sektionschef Netzer, vielleicht hat es der eine oder andere von Ihnen gehört im Ö1 Morgenjournal, der hat großartige Worte dazu gefunden, nämlich gesagt, eigentlich macht er auf etwas aufmerksam, was gute Schulen schon tun. Nämlich die kümmern sich darum, dass alle Lehrerinnen und Lehrer gut sind. Es gibt da Koryphäen und sehr, aber gut reicht völlig, ja, gut reicht völlig. Aber das bitte alle. Und was ich an der Stelle auch sagen möchte, und damit bin ich dann bei einem zweiten Einblick in die Möglichkeit, Digitalisierung zu verstehen, denken Sie an die Greta Thunberg. Ja, Schulstreik, illegal. Und trotzdem hat die junge Frau etwas in Gang gebracht, wo man hier einfach nur sowas von dankbar sein muss, dass sie wahrscheinlich dem Thema der Klimakrise einen ordentlichen Schub gegeben hat. Ergo lernen wir daraus, in Zeiten der Digitalisierung können Dinge passieren, die sind unbequem, die sind vielleicht sogar illegal oder man muss sich darüber Gedanken machen, Legalität neu zu definieren, wie man damit umgeht. Es sind aber einfach Dinge, die, in denen sich auch die junge Generation ausdrückt und die letztendlich auch dazu angetan sein können, die Welt weiterzubringen. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle das aus meiner Sicht oder meiner Kenntnis nach, muss man immer sagen, beste Buch zum derzeitigen Zeitpunkt empfehlen, wenn man das Phänomen der Digitalisierung verstehen möchte. Ich werde es jetzt nicht referieren und ich warne Sie auch davor, hat ein Soziologe geschrieben. Ja, und Soziologen sind gern unverständlich. Also das ist schwere Kost, aber es ist wirklich ein genialer Inhalt. Und die geniale Leitfrage dieses Buches sehen Sie hier hinter mir, die lautet nämlich, für welches Problem ist die Digitalisierung eigentlich die Lösung? Wie die Frage das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, Alter, was soll diese Frage? Und dann habe ich weitergelesen und ein bisschen nachgedacht und möchte an der Stelle, das ist heute beim Falter als Beilage dabei gelegen und da steht drunter Digitalisierung, Horror oder Heilsversprechen. So, und jetzt stelle ich Ihnen zwei andere Fragen, bitte Sie mir bei diesem Gedankenexperiment zu folgen. Für welches Problem ist eigentlich der Buchdruck die Lösung? Also, ja, wir alle sind bibliophil, sonst würden wir nicht hier sitzen, aber ich sage nur, ohne Buchdruck hätten wir uns eine Trumpotzen Kirchenspaltung wahrscheinlich gespart. Oder die Geschichte mit dem 30-jährigen Krieg wäre vielleicht auch ganz anders gekommen. Ich will damit nur sagen, erstens, wir befinden uns hier letztendlich in einem historischen Prozess, wo genauso wie jemand im Jahr 1500 oder im Jahr 1550 oder im Jahr 1600 oder im Jahr 1820, wo zum Beispiel, Sie kennen die Geschichte vielleicht, und zu diesem Zeitpunkt rum, Anfang 19. Jahrhundert, wurde das Drucken von Büchern extrem billig. Das heißt, es wurde möglich, Romane in großer Auflage zu drucken und auf einmal haben die Leute zum Lesen begonnen und waren nicht mehr so lustig und einsetzbar in der Fabrik und am Feld, weil sie was Besseres zu tun gehabt haben. Ja, also merke, auch rückblickend werden wir das eine oder andere hinsichtlich der Digitalisierung gescheiter sein. Wozu ich hier einladen möchte, ist zu einer Sichtweise, die von vornherein Digitalisierung nicht als kleines, abgeschlossenes Phänomen sieht, sondern als, wenn man so will, History in Progress, wo wir uns, und daran führt kein Weg vorbei, wir müssen uns Zeit nehmen und mit diesem Phänomen auseinandersetzen. Alles, dann passt es schon, dann wird es schon. Aber wenn wir uns diese Zeit nicht nehmen, dann gerade in der Verantwortung von Schulen, dann geht irgendwas Wesentliches schlicht und ergreifend verloren. Eine kurze Antwort mag ich an der Stelle auch noch anreißen. Eine seiner Antworten, das wird jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend sein, die der Autor in dem Buch gibt, ist, Digitalisierung hilft durch die Übersetzung der Welt in Datenform und das Auffinden von Mustern. Vielleicht nur zwei Beispiele, was damit gemeint sein könnte. Navis, ja? Navigationstools, Google, wie auch immer. Was tut dieses Ding? Es saugt auf interessante Art und Weise so viel an Daten herbei, dass quasi in der, soll ich jetzt sagen, Matrix, die komplette Straßenlandschaft nachgebaut ist. Und wenn Sie das Ding einschalten und von A nach B fahren, dann haben Sie praktischerweise Stauwarnungen. Und dann können Sie rechtzeitig, wenn Sie Glück haben, vorher abbiegen und fahren einen kürzeren Weg. Das meint Verdoppelung der Welt und das Erkennen von Mustern. Oder ein anderes Beispiel, das momentan in der Baubranche, die Abkürzung heißt BIM und ich habe schon wieder vergessen, wofür die steht. Der letzte Schrei in der Baubranche ist, dass man komplette Häuser digital modelliert. Also nicht mehr Pläne, sondern das komplette Haus digital modelliert und auf die Art und Weise Bauprozesse steuert, durchschaubar macht, was anscheinend gut funktioniert. Und deshalb macht man das. Muss aber da wirklich dabei bleiben, das nur kurz anzureißen und Ihnen das, also Weihnachten kommt ja, Sie hätten da jetzt ein paar Anregungen für den Büchertisch und ein bisschen Zeit auch, also dieses Buch mag ich Ihnen wärmstens ans Herz legen. Was ich jetzt noch in zwei Schritten ganz kurz Ihnen erläutern möchte, was sind denn die Ansprüche dieser zukünftigen, Klammer auf, Arbeitsklammer zu Welt, die da derzeit schon gestellt werden und deren man sich bewusst sein muss, um entsprechend darauf reagieren zu können in der Schule. Mag Ihnen als erstes eine, ja, man kann es ja einigermaßen lesen, eine Studie von McKinsey bringen, die eigentlich unspektakulär ist. Ja? Nämlich, hier geht es um die Frage, wie ändern sich wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren die Arbeitszeiten. Und dann stellt man fest, manuelle Arbeit, also weltweit 203 Milliarden Stunden, minus 14%. Also das ist jetzt nicht so dramatisch. Wobei natürlich auf der anderen Seite, aber das wird uns auch nicht verwundern, natürlich in dem Bereich, wo Advanced IT Skills etc. notwendig sind, schon einiges dazukommt. Wichtige Botschaft hier, so dramatisch wird es nicht. Ja? Es ändert sich, aber man muss schon aufmerksam sein, um diese Änderung zu verstehen. Und dazu jetzt 4 Punkte, was das inhaltlich bedeutet. Erster Punkt, es wird Branchen geben, Pflegebereich etc., in denen wird die manuelle Arbeit sogar steigern. Und in anderen Bereichen wird sie sinken. Zweiter Bereich, das, wo die Unternehmen in der internen Bildung einen Fokus legen, ist auf kontinuierliches Weiterlernen. Also keiner kann mit den Skills, mit denen man mit 18 in Unternehmen kommt, 30 Jahre durchtauchen. Das geht einfach nicht. Ja? Ich muss kontinuierlich weiterlernen und vor allem fähig sein, in interdisziplinären Teams zusammenzuarbeiten. In interdisziplinären Teams zusammenarbeiten, weil einfach unterschiedliche Personen mit hoher Spezialisierung in die Lage kommen müssen, gemeinsam zu tun. Ein dritter Punkt, es geht um Kreativität. Und was ich an dieser Stelle, und vielleicht so als Hintergrundfolie zum Nachdenken über das, was bei Ihnen an Ihrer Schule abläuft, als Hintergrundfolie, wo geben wir der Entwicklung von Kreativität in unserer Schule Raum? Wie zeigt sich das? Also was tun wir konkret, damit es gefördert wird? Weil die Reduktion von Musik- und BE-Stunden in der Oberstufe war es nicht. Ja? Also eigentlich, vierter Punkt, Unternehmen haben festgestellt, auch wenn wir miteinander im Wettbewerb stehen, es ist so komplex, es ist so anspruchsvoll, wir müssen zusammenarbeiten. Und das schaffen sie auch. Also ich habe das Glück, in solchen Projekten tätig zu sein. Und was Unternehmen mittlerweile auch tun, also Vorarlberg ist hier ein Musterland, Unternehmen arbeiten auch mit Schulen zusammen, um in bestimmten Bereichen einfach Dinge, die keiner allein realisieren kann, zu realisieren. Wer in solchen Projekten steckt, weiß, wovon ich rede. Wer noch nicht in solchen Projekten steckt, suchen Sie sich ein solches. Das sind großartige Dinge, die da passieren. Bottomline. Es geht um die neue Lernkultur. Neue Lernkultur? Falsch. Das noch vorher. Eine zweite ganz andere Studie, die ich in Österreich gemacht habe, Das eine war McKinsey International. Was ich im September gemacht habe, ich bin mit der schon eingangs genannten Frage zu Unternehmen gegangen und habe sie gefragt, was ist denn eure Sicht, was brauchen Schüler und Schülerinnen? Und wenn man so will, ist das jetzt in gewisser Weise ihr Curriculum, an dem sie sich abarbeiten könnten. Wie schaffen wir es, das, was tatsächlich gebraucht wird, weil nicht für die Schule, fürs Leben, wir wissen schon, wie wäre ich dem gerecht? Und diese New Digital Skills sind eigentlich ziemlich analog, nämlich komplexe Probleme und zusammenhängende Aufgaben im Team bewältigen. Wie oft lerne ich das in der Schule? Die finden mittlerweile verpflichtend jedes Jahr ihrer gemeinsamen Schule vom 1. bis zum 9. Schuljahr, steht im Lehrplan. Digitalisierung erfolgt hands-on und im konkreten Arbeitskontext. Das heißt, Digitalisierung ist eine Sache, die sich idealerweise durch alle Lerngelegenheiten durchzieht. 3 Stunden ausgelagerte Informatik ist es nicht. Da lernt man vielleicht Informatik, aber der Digitalisierung ist man nicht gewachsen. Im Arbeitsalltag ist es wichtig, Prozesse digital abbilden, modellieren und begleiten zu können. Der Kernprozess der Schule ist das Lernen. Ergo, nutzen Sie eine Lernplattform und geben Sie den Schülerinnen und Schülerinnen die Möglichkeit, die Lernprozesse auch zu modellieren, mit all dem, was dazugehört. Digitale Aufklärung, digitale Resilienz, Basics sollte man im Schlaf können. Also nicht die 27. Untermenü von Word, völlig wurscht. Aber damit umgehen zu können, mit einer Tabellenkalkulation, mit einer Präsentationssoftware etc., das muss ich einfach machen, üben, jahrelang, dann kann ich es. Und ein letzter Punkt, Wissen, wenn man fragen kann und auch selbst Wissen teilen. Also ziemlich analog und ziemlich wichtig. Neue Lernkultur. 2 Folien dazu. Ich mag Ihnen jetzt, das ist ein erstes dieser beiden, 2 Konzepte, die ich international hervorragend finde, ganz kurz vorstellen, wenn Sie es interessiert, gerade zu diesem Projekt. NPDL steht für New Pedagogies for New Learning, for Deep Learning, vorstellen. Michael Fullan, ein Autor, den ich sehr, sehr schätze, hat hier mit seinem Team die bekannten 4C, die Sie vielleicht kennen, um 2 erweitert, nämlich zur bekannten Kreativität und Kollaboration. Das sind die Geschichten Character Building und Citizenship dazukommen. Also anders gesagt, Terroristen sind auch digital kompetent. Es kammert da auf diese Werte hier an. Ein zweites Modell, das ist ein Think Tank, der in Boston, in Harvard sitzt. Die haben versucht, dieses Thema der 21st Century Skills ein bisschen anders aufzuziehen, nämlich hier, die 4C kennen wir schon, das Thema von Character noch einmal aufzudröseln, Mindfulness, Curiosity, Courage, Resilience, Ethics, Leadership, und diesen Punkt möchte ich Ihnen vor allem ans Herz legen. Meta-Learning heißt einfach mein eigenes Lernen und meine Lernprozesse reflektieren. Also quasi nicht auf Autopilot und dumm wie ein Computer, sondern selbstbewusst und wissen, was hilft mir beim Lernen. Wie lerne ich? Was brauche ich und was braucht wer anderer? Ein Klick weiter, ganz konkret und wieder mit einer Buchempfehlung beginnend. Wenn Sie aus den ungefähr 10 Buchempfehlungen des heutigen Tages eine mitnehmen wollen, lesen Sie das. Und wenn Sie irgendwie die Möglichkeit haben, Ihr Team, Ihr Kollegium dazu zu animieren, sich dieses Buch auch zu kaufen, ist meines Wissens nach wie vor das Beste und vor allem großartige Grafiken, wirklich im Unterschied zum Soziologen, zur Soziologenempfehlung, wirklich gut lesbar. Und es lässt sich eigentlich mit 3 Worten zusammenfassen. Beat Döbeli, wirklich ganz, ganz geschätzter Schweizer Medienpädagoge, sagt, es geht darum, und ich borge mir den Titel gern aus von ihm für den Vortrag, es geht ums Lernen mit, über und trotz digitaler Medien. Diese 3 Dinge, aber alle diese 3 Dinge. Dazu, und an der Stelle eine Bemerkung, also mir fallen ja viele Dinge ein, die im österreichischen Schulwesen nicht okay sind, aber die digitale Grundbildung und Ihr Lehrplan ist wirklich okay. Nämlich auch aus dem Grund, weil wir, soweit ich das im internationalen Vergleich kenne, es geschafft haben, die Informatik-Community, also die, die immer schon ECTL machen, und die Medienpädagogik-Community, also die, die immer schon kritische Filme machen und darauf hinweisen, etc., etc., Sie kennen das vielleicht, Sie kennen vielleicht auch Exponenten dieser Community, es ist geschafft worden, diese zwei Lager quasi in der digitalen Grundbildung zusammenzubringen, und als theoretisches Modell dafür wurde das sogenannte Dagstuhl-Dreieck. Warum heißt es Dagstuhl? Weil dieses Konzept auf Schloss Dagstuhl in Deutschland entwickelt worden ist, wurde dieses Dagstuhl-Dreieck herangezogen. Dazu ganz kurz ein paar Details, und zwar zum Thema mit und über digitale Kompetenz. Dagstuhl-Dreieck bedeutet, dass ich mir das Thema der digitalen Medien und Werkzeuge unter der technologischen Perspektive anschaue, dass ich mir es zweitens unter der gesellschaftlichen Perspektive anschaue und drittens unter der anwendungsorientierten, reflexiven Perspektive anschaue. Und was ich an der Stelle einfach sagen möchte, und damit komme ich dann auch schon zum nächsten Punkt aus Zeitgründen, digitale Grundbildung ist wirklich ein Konzept und ein Lehrplan, dem können Sie vertrauen. Und da gibt es in Österreich einiges, ein Link kommt dann später, einiges an Supportmaßnahmen. Muss an der Stelle allerdings eine Anekdote erzählen, die mir das Lachen im Gesicht einfrieren ließ. Die digitale Grundbildung hat nämlich eine Eigenart. Es schafft einem niemand an, wie man es genau umzusetzen hat. Ich muss mir das selber überlegen. Ich darf mir es auch selber überlegen. Und das Interessante war jetzt, ich habe das einmal erlebt in einem Vortrag vor Lehrerinnen, dass am Schluss von solchen salbungsvollen Ausführungen dann die Frage war, und was mache ich jetzt genau und wer schafft mir das an? Okay, Frau Kollegin, wesentliche Dinge nicht verstanden, weil umgekehrt, die digitale Grundbildung ist sozusagen der Anlassfall, wo Ihre Schülerinnen und Schüler die Chance haben, Sie als Personen und Sie als Schule in der Situation zu erleben, in der Schülerinnen und Schüler dann ein ganzes Leben stecken werden. Nämlich, da kommt was Neues, ich muss mich mit dem auseinandersetzen, nicht immer tut man alles freiwillig, das ist halt auch so im Leben, aber ich bin fähig, gemeinsam mit anderen diese Sache zu meistern. Es gibt viele richtige Wege zum Ziel, aber ich schaffe es, diese Herausforderung anzunehmen und zu lernen. Das heißt, die digitale Grundbildung ist ein Stück weit Reibebaum für alle Schulen, den man aber so betrachten kann, dass man sagt, eigentlich ist das jetzt eine Challenge, die genau die Challenge ist, den allen Schülerinnen und Schülern auch blüht. Und wo wir uns als, wie soll ich sagen, Meisterlernerinnen und Lerner, also als Vorbilder im Umgehen mit einer neuen Situation, wo man sich erst einlesen muss, wo man sich noch nicht auskennt, und das man aber im Laufe der Zeit schaffen wird. Und ich wünsche allen Ihren Schülern und Schülerinnen genau solche Pädagoginnen und Pädagogen, von denen man sich gerade bei den Dingen, die neu sind und schwierig sind, was abschauen kann. Das habe ich mir gestern Abend vom Henning Beck abgeschaut. Und ich mag ein paar Worte hier zum Thema, warum Computer nicht intelligent sind, sagen und was gemeint sein könnte, wenn der Beat Döbeli sagt, es geht ums Mit, Über und Trotz. Was ist das? Keine Fangfrage, ja? Ja, das ist ein Stuhl. Und was ist das? Aha. Und das? Okay. Und bis hierher könnten Sie unter sogenannte künstliche Intelligenz auch trainieren. Sie geben denen einfach tausende von solchen Dingen, so irgendwas mit und vier Haxen, und dann kann die Stühle erkennen. Und dann führen Sie das Ding aufs Glatteis. Ja? Long story short, das, was unser Denken von künstlicher Intelligenz, von Machine Learning unterscheidet, ist, wir denken in Konzepten. Und Konzepte heißen, dass wir dann auch etwas verstanden haben. Computer verstehen nicht. Ja, die können schnell rechnen, die verstehen nicht. Computer machen auch relativ wenig Fehler und das ist ein Nachteil, weil, und das mag ich Ihnen jetzt mit der nächsten Folie kurz zeigen, in der Art der Sessel in diesen fünf Kasteln, stellen Sie sich vor Ihrem geistigen Auge uralte Nokia-Handys, ja, aus den 90ern und aus den Nullerjahren, also die mit den Tasten und mit den Antennen zum Teil. Stellen Sie sich das einmal davor, in bunt und blau. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit haben Sie irgendwann einmal ein Nokia-Handy besessen. Ja, und dann passierte das. Kennen wir alle die Geschichte. Ja? Mittlerweile schauen unsere Handys irgendwie alle gleich aus, ein bisschen größer, ein bisschen kleiner und genau. Was will ich hiermit sagen? Menschliches Denken schafft es, einerseits Disruptionen zu erzeugen, andererseits aber mit Disruptionen umzugehen. Das heißt, auch wenn das Muster, das unseren Alltag trägt, gleich bleibt, irgendwann einmal kommt dann was Neues. Und dieses Neue, das kann sich kein Computer einfallen lassen. Das passiert nämlich durch Kreativität, durch Fehler machen. Und das, deshalb ist das Thema der Kreativität so wichtig. Wir wissen nicht, mit welchen großen und kleinen Herausforderungen unsere Schüler und Schülerinnen in Zukunft, die Aufgaben sind noch gar nicht da. Das heißt, wir tun ihnen einen großen Dienst, wenn wir ihnen Gelegenheit geben, genau das Undenkbare, das noch nicht Dagewesene, das Neue, das darf er scheitern, auszuprobieren. Und deshalb ist die Geschichte mit der Kreativität so wichtig. Letzter Punkt, ich gehe in die Verlängerung, aber so viel Zeit muss sein. Die Geschichte mit der Gewohnheit. Na, vom Peter Drucker, Management-Guru, stammt dieses nette Wort, Culture eats strategy for breakfast, und die Macht der Gewohnheit verdient den guten Vorsatz zu Jause. Das ist kurz gefasst der Grund, warum es so verdammt schwer ist, was zu ändern. Wir sind es halt gewohnt. Und deshalb ist es auch so schwer, dass wenn eine bestimmte Lernkultur da ist, die zu verändern. Ja, da kann ich noch so lange Strategiepapiere schreiben. Veränderung heißt immer, über einen bestimmten Zeitraum, dass Menschen, Sie kennen das jetzt, etwas von ihren Gewohnheiten verlernen und was Neues erlernen. Heute Geschichte. Ich mag Ihnen jetzt 7 im Prinzip eigentlich Analogien anbieten, wie Sie Denkprozesse, Veränderungsprozesse an Ihrer Schule angehen könnten. Bild Nummer 1, Schule ist wie Eisenbahn. Leistungsfähig, stabil, verlässlich, aber man kann viele mitnehmen, aber Veränderungen brauchen ihre Zeit. Dieses Bild möchte ich vor allem auch verstanden haben als Hommage und Wertschätzung an all dem, was tagtäglich in den Jahrzehnten und Jahrhunderten der Schulgeschichte geleistet wird. Also Sie wissen das, andere wissen das weniger, was es heißt, diese Komplexität, die da letztendlich zusammenkommt, lernförderlich zu verarbeiten. Aber bloß weil irgendwann einmal die Dampflok zwischen Wien und St. Pölten gefahren ist, heißt das nicht, dass das immer noch gut ist. Das war 1950, okay, oder keine Ahnung, wann die Westbahn elektrifiziert worden ist. Mittlerweile bin ich heilfroh, einen Railjet zu haben. Das heißt, die Schwierigkeit, der man sich hier in Veränderungsprozessen bewusst sein muss, Schule ist immens leistungsfähig, nichtsdestotrotz geht es darum, Veränderungen voranzubringen. Und weil es so lang dauert, sollte man eigentlich heute noch anfangen damit. Zweites Bild. Jetzt geht es ums Geld. Und das ist jetzt, die ersten 3 Folien sind völlig klar. Was tut der Republik, die verantwortungsvoll für ihre Staatsbürgerinnen handelt? Erstens einmal, sie investiert in Schule, weil das einfach der bildungswirksamste Faktor ist. Es gibt viele andere auch und Gott sei Dank gibt es die, weil wir wissen alle, nicht immer läuft alles rund und trotzdem wird aus den allermeisten was, weil sie woanders auch was lernen. Und wir wissen seit John Hattie, dass der Haupteinflussfaktor die gute Lehrperson ist. Ja, soweit auch nichts Neues. Aber, und da sind wir bei einer Sache, die viele Eltern immer wieder als, sie sind zum Teil wahrscheinlich auch selber Eltern, Glücksspielempfinden. Habe ich ein Glück? Hat mein Kind eine gute Lehrerin in dem Fach? Habe ich ein Pech? Ja? Muss aber nicht so sein, sondern, und auch das ist mittlerweile durch genug Studien abgesichert, letztendlich die Absicherung, dass Bildung bei allen ankommt, liegt hier in diesem, wenn man so will, Herzprozess. Es geht um Teams, die gemeinsam arbeiten und es braucht entsprechende Leadership. Und nur wenn ich diese Prozesse gestalte im Veränderungsprozess, also dieses Dreieck aus Teamstruktur, einzelnen Kollegen, die was verstehen von der Sache und einer Person, die tatsächlich ihre Leadership wahrnimmt, dann wird das was. Ein nächstes Bild. Und zwar die wichtigste Botschaft ist hier, man kann das in einer wirklich tollen McKinsey-Studie auch nachlesen, mehr desgleichen hilft nicht. Ja, bei kleinen Kindern, wie bei Schulsystemen, am Anfang muss ich anschaffen, irgendwann einmal brauche ich sowas wie eine Schulbuchaktion, aber wir alle wissen, bloß weil wir für die Schulbuchaktion jetzt das Doppelte ausgeben würden, würde die österreichische Schule nicht besser werden. Mehr desgleichen hilft dort nicht. Ich muss neue Wege wagen und das, was wir mittlerweile einfach wissen, ist, wo Schulen sich hinentwickeln müssen. Ich brauche, und Gott sei Dank unterstützt das zumindest anfanghaft auch das österreichische Schulsystem, ich brauche einen autonomen Rahmen, den man sich am leichtesten so vorstellen kann. Einem kleinen Kind muss ich viel sehr genau sagen und vormachen. Am erwachsenen jungen Menschen, der braucht genau das nimmer. Das heißt, die Frage, die man sich in der Schulentwicklung stellen muss, an welchen Schritten muss ich mich weiterentwickeln und wo schaffe ich es, das gilt genauso für das pädagogische Personal wie für die Schülerinnen und Schüler, denen einfach autonome Lern- und Entfaltungsräume zu schaffen. Ein ganz kurzes von Michael Fullen habe ich schon erwähnt. Du bist weiter. Können Sie vielleicht klicken? Da dürfte die Batterie alle sein. Gleich die nächsten vier bitte. Doch, geht wieder. So. Da dürfte die Batterie irgendwann einmal alle werden oder so. Einschalten, ausschalten. Danke. Hilft auch hier. Das, worauf es mir bei diesem Bild ankommt, wenn ich mir überlege, auf welche Eckpunkte möchte ich eine Schulentwicklung aufbauen, dann sind es diese fünf. Ohne Leadership tut sich gar nichts. Gemeinsam, also keine Konkurrenzkultur im Lehrkörper, sondern alle mitzunehmen. Fokussierung auf unsere Entwicklung in Verantwortung. Wichtige Frage. Was passiert, wenn es nicht gut genug ist? Wer schaut drauf? Wer stellt die unangenehmen Fragen? Und letztendlich immer mit diesem Ziel fürs gemeinsame bessere Lernen. Sechster Punkt, ganz kurz, Netzwerke. Suchen Sie sich Netzwerke. Und zwar nicht nur einmal im Jahr, sondern regelmäßig für Ihre Entwicklungsarbeit. Alleine schafft man das nicht. Diese Grafik stammt von einem anderen Guru des Managements, Peter Drucker, und der hat, John Cotter, so, Drucker war vorher, John Cotter, und der hat als Beispiel für diese Netzwerkgestaltung gesagt, wir brauchen ein zweites Betriebssystem. Wir brauchen die Verantwortung in der Linie, aber wir brauchen die Freiwilligen, die die Nase rausstecken und neue Entwicklungen angehen. Ein sechstes Bild, das mit dieser Netzwerkgeschichte zu tun hat und auch mit diesem Haus zu tun hat und mit Johannes dem 23. machen Sie die Fenster auf. Öffnung. Schule, die sich selbst genügt, genügt nicht mehr. Aus meiner Sicht ein bisschen negatives Beispiel. Ich habe erwähnt, dass ich Montag bei der Veranstaltung 10 Jahre Pädagoginnenbildung neu war. Es ging kein einziges Mal um die Leistung der Pädagoginnen für die Gesellschaft. Ich habe den Eindruck gehabt, Planet Schule völlig losgelöst. Eh fein, ja, aber hallo, ihr habt eine Aufgabe für die Gesellschaft. Und hier dringende Einladung, auf diesem Prozess der Digitalisierung gerecht zu werden. Fenster aufmachen, Leute von außen reinholen und selber rausgehen. Letztes Bild. Woran werden Sie merken, dass was weitergegangen ist? Woran merken Sie, dass die Schülerinnen und Schüler bei Ihnen digital kompetent sind? Das heißt, die wichtigste Frage bei jedem der Schritte, den Sie sich vornehmen, ist ja zu überlegen, woran merkt man, dass das jetzt funktioniert hat? Und da komme ich jetzt noch einmal auf die Lernsieg-App zu sprechen. Man merkt es beispielsweise daran, dass eigentlich kein Bedarf für so eine App gibt, weil die Qualitätssicherungsmechanismen und auch die Inklusionsmechanismen und Partizipationsmechanismen, dass eben Schüler und Schülerinnen sich einbringen können, gehört werden, so gut funktionieren, dass ich das einfach nicht brauche. Daran merkt man, dass was weitergegangen ist und dass Konzepte nicht nur in der Schublade liegen, sondern the proof of the pudding is in the eating. Und jetzt alles in 3+1 Punkt zusammengefasst. Erste Geschichte, kein Kind ohne digitale Kompetenzen. Und wenn Sie in dem Bereich digitale Grundbildung Informationen suchen, www.virtuelle.ph.at/digigrubi ist quasi der Hub zu allem. Zweiter Punkt, werden Sie gemeinsam zur lernenden Organisation. Und wenn Sie hier vertiefende Literatur suchen, empfehle ich Ihnen ausnahmslos alles von Michael Fullan. Das ist einer der weltweit besten Autoren. Es gibt viele andere auch, aber ich habe mir hier selbst auferlegt, ein Link, Michael Fullan, bei dem anfangen. Und der dritte Punkt, öffnen Sie Ihre Schulen. Einen habe ich noch, wenn es wahr ist. Ja. Ich war Montag vor einer Woche in Deutschland, in Baden-Württemberg. Das ist das Kloster Obermachtaler, aufgeschlossenes Prämonstratenserstift. Und beim Überlegen, womit ich ende, ist mir dieses Bild eingefallen. Ich habe dort ein ökumenisches Netzwerktreffen von katholischen und evangelischen Privatschulen moderiert, die sich die Frage stellen, Zukunftsfähigkeit und Lernkultur. Was ist unsere Aufgabe als konfessionelle Privatschulen im 21. Jahrhundert? Und dann war meine weitere Überlegung, wenn ich mir Europa anschaue, wie es dasteht, ja, der Benedikt ist ja nicht umsonst Schutzpatron Europas, ohne Orden will ich nicht wissen, wie es da ausschauen wird auf dem Kontinent. Das heißt, die Frage, die ich Ihnen einfach als letztes mitgeben möchte, was wäre der genuine Beitrag der Orden, den nur Sie leisten können, zur Entwicklung Europas in Zeiten der Digitalisierung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.